Deutschlandfunk. Das Feature.
Wie sind eigentlich diese Vorurteile in die Bevölkerung hineingekommen?
Ob wir es wollen oder nicht. In unserer Kultur war Rassismus immer präsent. Nicht bloß in seiner krassen, mörderischen, sondern auch in seiner scheinbar harmlosen, fast unsichtbaren Form.
Unsere Großeltern haben alle Spiele gehabt, die sich mit den Kolonien beschäftigt haben. Die hatten Andenken, Tassen, Postkarten, Puzzle und damit verbunden ein stereotypes Bild von Afrikanern. Zum Beispiel Seife wurde dann verkauft mit Karikaturen von schwarzen Menschen und so weiter.
Es geht noch weißer. Das neue Blanco 73. Hauptwaschgang 150 Grad. Hinein mit Blanco in die Maschine. Und waschen. Mit Blanco 73 wird alles herrlich weiß.
Das war das Perfide. Rassismus sprach aus Dingen zu uns, die wir liebten. Aus dem Schokokuss, den man sich morgens vor der Schule aus der Bäckerei holte. Oder aus anderen Süßigkeiten.
Guten Tag, Sarottimo. Hier ein Stückchen, da ein Stückchen. Hier ein Stückchen, mir ein Stückchen. Vielen Dank, singt man im Chor. Vielen Dank, Sarottimo.
Wenn man jetzt danach fragt, wann habe ich denn Rassismus gelernt, dann ist es ganz oft, dass man das vom Großvater, von der Großmutter geschenkt kriegt, ja?
Das ist das Schmerzhafte. Rassismus ist mit unserer Kindheit verwoben. Er versteckte sich in Kinderbüchern wie Pippi Langstrumpf in Takatuka-Land, in Kinderhörspielen wie Onkel Toms Hütte, in Jim Knopf in der bezaubernden Fassung der Augsburger Puppenkiste oder in der Zeichentrickserie Tom und Jerry, in Gestalt der übergewichtigen schwarzen Hausdienerin.
Das ist verbunden mit einem Stereotyp. Ich bekomme sozusagen ein extrem negatives Stereotyp vermittelt, gleichzeitig mit Liebe von meiner Familie, von meinen Eltern, Menschen, denen ich vertraue. Und das ist ein großes Problem, ne? Also, weil das sozusagen in so eine emotionale Ebene eingewoben wird.
Und zu Weihnachten verharmloste der Film Vom Winde verweht die Sklavenarbeit. Schwarze waren darin entweder loyale Hausdiener der Weißen oder aus der Sklaverei befreite wilde Horden. Als weiße Bürgerkinder der 1970er Jahre haben wir ihn tief verinnerlicht, diesen rassistischen Blick. Und an diesen durch die Populärkultur eingeflößten, tief sitzenden, hausgemachten Rassismus will ich heran.
Die Geschichte vom Baströckchen. Alltagsrassismus in der Populärkultur. Ein Feature von Manuel Gogos.
Man muss sich das erstmal bewusst machen. Da werden Bilder vermittelt, die nicht in Ordnung sind. Die Menschen herabwürdigen, Menschen entmenschlichen. Das ist ganz wichtig, dass man das sozusagen dann diesen Prozess zu gehen und sich bewusst dagegen zu entscheiden.
Lektion 1. 10 kleine N.
Es muss 1974 oder 75 gewesen sein. 4 oder 5 Jahre war ich da alt und in der musikalischen Früherziehung. Wir spielten Blockflöte oder Orff'sche Rhythmusinstrumente, Triangel, Rassel und sonstiges Tamtam. Und dann kam die Erzieherin eines Tages auf die Idee, wir könnten doch, Vorsicht, Triggerwarnung, 10 kleine Negerlein aufführen. Wenn wir das Lied Die 10 kleinen N jetzt anspielen, geschieht das nicht, um alte Vorurteile zu beleben, sondern um spürbar zu machen, mit welch brutaler Unbefangenheit man vor 40 Jahren noch solche Lieder geträllert hat.
Man benutzt möglichst die Begriffe nur mit dem ersten Buchstaben, um die nicht zu wiederholen. Weil jede Wiederholung des Wortes ist sozusagen eine Retraumatisierung, beziehungsweise wir lernen die Vorurteile wieder neu.
Katharina Oguntoye ist Schriftstellerin und Historikerin. Sie hat sich mit der Geschichte der Schwarzen in Deutschland beschäftigt. Bis in die 1980er ist das kein Gegenstand wissenschaftlicher Forschung gewesen. Als Afrodeutsche, Jahrgang 1959, kennt Katharina Oguntoye das auch selbst, immer wieder als Fremde wahrgenommen zu werden. Die Geschichte der schwarzen Deutschen ist von solchem Rassismus begleitet wie von einem Schatten.
Die Abwertung von schwarzen Menschen ist da drin, indem sie als dumm erklärt werden. Das ist ja bei diesem Blackfacing die Hauptwirkung. Die schwarzen Menschen sollen als komisch, minderwertig, also faul sein zum Beispiel oder sowas. Das wird den schwarzen Menschen da angehängt. Und das wird in den kleinen N auch so dargestellt. Ne?
Ich weiß noch, wie uns die Erzieherinnen damals in süße, bunte Baströckchen steckten und wie sie uns schwarze Farbe ins Gesicht schmierten. Wie wir dann auf der Bühne vor unseren gerührten Eltern das Lied sangen und herumtanzen mussten. Bis man an die Reihe kam. Umfallen und liegen bleiben, wie tot.
10 kleine N, die schlachteten ein Schwein. Eines stach sich selber tot. Da blieben nur noch 9.
Das Lied hat die Form eines Abzählreims, wobei in jeder Strophe ein N stirbt, durch eigene Unvernunft oder eigenes Ungeschick. Ob die Kinder beim Rübenstehlen vom Bauern erschlagen werden oder nach übermäßigem Biergenuss platzen. Immer hat ihr Ende etwas Verächtliches, als würde ihr Leben nicht zählen.
9 kleine N, die gingen auf die Jagd. Einer schoss den anderen tot, da waren's nur noch 8.
Das Kinderlied ist vor einem ausgesprochen rassistischen Hintergrund entstanden. Basierend auf dem amerikanischen Original 10 Little Injuns aus dem Jahr 1868. Da waren noch indigene Indianer Ziel der Verachtung.
10 little Indians standing in a line. One toddled home and then there were 9.
Schon ein Jahr später, 1869, wird das Lied zu 10 little N umgereimt. Das wurde dann fester Bestandteil in den Blackface-Minstrelsy-Shows, wo weiße Schauspieler und Schauspielerinnen sich das Gesicht schwarz färben und grimassieren, mit den Augen rollen, sich tump und täppisch geben, um Schwarze zu verspotten. Von da verbreitet sich das Lied weltweit, kommt nach Europa, geht in Kinderbücher ein. Die älteste deutsche Ausgabe ist von 1885, also genau dem Jahr, wo die europäischen Kolonialmächte bei der Berliner Kongo-Konferenz Afrika unter sich aufteilen.
In England sagt man, wir sind hier, weil ihr dort wart. Die Verbindung ist sozusagen so rum, dass die Kolonien eingerichtet werden und Kolonien Menschen ausgebildet werden oder durch die Expeditionen Leute mit nach Deutschland gebracht werden.
Auch ich hatte Anfang der 1970er Jahre dieses Buch in meinem Kinderzimmer. So ein kanariengelbes mit kartonierten Seiten. Die Kinder auf den Illustrationen tragen Ringelhemd und Pünktchenkleid und dazu dicke goldene Ohrringe. Die Verse sind etwas kindgerechter gehalten. Ein Kind läuft ohne Schuhe und wird von einer Biene in den Fuß gestochen. Eins schläft nach einem Picknick mit zu viel Kokosmilch ein. Die Pestalozzi-Ausgabe von 1965 geht auf die Originalausgabe von 1926 zurück. Da war auf dem vorletzten Register statt eines kleinen schwarzen Kindes ein Äffchen abgebildet. Eine noch krassere rassistische Diskriminierung, weil die Ethnologie hier praktisch in Zoologie umschlägt, meint die Afrikanistin Heike Behrendt.
Die Wissenschaftsgeschichte hat sich nicht hervorgetan in der Art und Weise, wie sie verschiedene, im 19. Jahrhundert nannte man das Rassen, hierarchisiert hat. Und da musste Afrika dafür herhalten, der Missing Link zu sein zwischen Mensch und Tier. Und in frühen Reiseberichten, schon im 18., dann im 19. Jahrhundert, gibt es immer wieder Hinweise auf Europäer, die Afrikaner mit Affen identifizieren.
Lektion 2. Kinderbücher aus dem Giftschrank oder Rassismus in homöopathischen Dosen.
Natürlich hatte ich auch die Pippi Langstrumpf-Bücher im Regal. Als schüchterner und angepasster Junge liebte ich dieses unerschrockene Mädchen mit den Sommersprossen und den dicken roten Zöpfen. So unkonventionell, dass sie sich einen Affen als Haustier hielt und so stark, dass sie mit ein paar ernsten Worten sogar einen Hai zur Raison bringen konnte. In den Neuauflagen von Pippi Langstrumpf wurde der, Vorsicht Triggerwarnung, Negerkönig von damals in einen Südseekönig umbenannt. Aber damit ist das koloniale Erbe der Pippi Langstrumpf nicht erschöpft. Auf Taba, einer kleinen Insel im Südpazifik, ist nach dem Ersten Weltkrieg ein kleines Mädchen aufgewachsen, das auffällig viel mit Pippi Langstrumpf gemeinsam hat. Sie ist unabhängig, stark, klettert Kokosnussbäume hoch und lebt frei, wie es ihr gefällt. Sie hält sich ein Äffchen als Haustier. Und sie hat die Gabe des Shark Calling, das heißt, sie kann mit Haien ein ernstes Wort sprechen.
Was ist Pippi Haie?
Wie kann das sein? Weihnachten 1904 ist vor der Insel ein Schiff der Neuguinea-Kompanie gesunken. Der schwedische Kapitän, ein gewisser Karl Pettersson, schwimmt an Land. Strong Charlie baut Kokosnüsse an und heiratet die Häuptlingstochter Sindu und wird zum Vorbild für Pippis Vater Efraim Langstrumpf. In Schweden war dieser Karl Pettersson berühmt. Zeitungen berichteten immer wieder über ihn. Selten ohne den Hinweis, auf unerfindliche Weise habe er es geschafft, nicht im Kochtopf der Kannibalen zu landen.
Lektion 3: Vom Liebeskannibalismus und von Schokoküssen.
Ah! 1975 stecke ich mitten in meiner musikalischen Früherziehung und muss Baströckchen tragen. 1976 komme ich in die Schule und verleibe mir vor dem Unterricht immer ein N-Kussbrötchen ein. Im selben Jahr tritt der Schlagersänger Erik Silvester in der ZDF-Hitparade mit einem Song auf, bei dem sich mir heute die Haare sträuben.
Ich fand irgendwann im großen Ozean ein verlorenes Paradies. Dabei traf ich dann auch einen Volksstamm an und ein Mädchen braun.
In diesem Text geht es im Grunde genommen um ein Abenteuer von einem Deutschen, der in so einem fremden Land ist, in dem dunkelhäutige Leute leben.
Julio Mendivil ist Musikethnologe an der Universität Wien und Autor eines Buches mit ethnologischen Beobachtungen zum deutschen Schlager. Jetzt analysiert er für mich die Lyrics von »Wenn die Trommel ruft«.
Der Text zwischen den Zeilen ist, dass eine interrassische Beziehung gefährlich ist.
Als der Häuptling kam und mich küssen sah, sagte sie, reiß aus und flieh. Ja, wenn die Trommel ruft, ai, 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 versteck dich gut, dass dich niemand mehr entdeckt. Vor dem Mittagessen, ja, wenn die Trommel ruft, ai, 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 wird ein Mensch gesucht, den man in den Kochtopf steckt, weil er allen schmeckt.
Es geht natürlich um Liebe, aber der Preis, den man dafür bezahlt, ist, sich mit Kannibalismus konfrontiert zu sehen. Und in diesem Zusammenhang ein ganz ungefährlicher Satz, wie ich hab dich zum Fressen gern, so eine richtige Bedrohung wird. Das, glaube ich, ist der Höhepunkt des Textes.
Ich fand ein Versteck und wurde nicht entdeckt von den Kannibalen her. Als ich sie wieder traf, da hat sie mir gesagt, ich hab dich zum Fressen gern. Da bin ich geflohen, denn ich sah mich schon braun gegrillt, wie ein Stück Wild.
Also der Kannibale, wie gesagt, ist wie der Affe, ein klassisches, koloniales Stereotyp. Und Europäer haben Afrikaner für Kannibalen gehalten und sie so benannt. Und tatsächlich hat Mimesis eine wichtige Rolle gespielt. Und beide haben, also sowohl Afrikaner als auch Europäer, haben dann auch für den anderen, den wilden Kannibalen, gespielt. Also Afrikaner, die wussten, dass Europäer sie für Kannibalen halten, haben sich in den Arm gebissen, haben die Zähne gezeigt und haben Fleisch, Fleisch geschrien, wenn sie irgendeinen Europäer kommen sahen.
Heike Behrendt hat sich über Jahrzehnte mit dem Kannibalismus beschäftigt. Einfach, weil sie als Afrikanistin immer wieder danach gefragt worden ist.
Der Kannibalismus, so wie er im Alltäglichen benutzt wird, ist er natürlich sehr negativ konnotiert. Aber wenn man jetzt nachdenkt über verschiedene Formen von Einverleibung, und dazu gehört ja das Essen ganz wesentlich, wenn man darüber nachdenkt, dann gibt es sowohl positive als auch negative Formen der Einverleibung. Und ich habe dich zum Fressen gern, ist natürlich eine positive Konnotation. Also man will aus Liebe mit jemandem eins werden und sich eben den anderen einverleiben. Und das ist die größte Nähe, die man herstellen kann. Auf jeden Fall ein Akt des Kannibalismus, aber des Liebeskannibalismus.
Als ich mir auf dem Weg zur Schule mein Schokokussbrötchen einverleibte, vielleicht war auch das so ein kannibalischer Liebesakt. Dann wäre ich nicht nur Rassist, ich wäre auch Kannibale.
Es gab einen Reisenden und Forscher mit Namen Schweinfurt, der in Afrika gewesen ist und wie viele andere auch für die naturkundlichen Museen Knochen gesammelt hat und eben auch Schädel. Und er hat dann nach einer Schlacht zwischen zwei verschiedenen Gruppen hat er die Toten, ja, zum Teil eingesammelt, aber auf jeden Fall die Köpfe mitgenommen und hat die dann noch in Afrika vor Ort in einem großen Topf gekocht und damit sozusagen den Beweis geliefert, dass Europäer ja ziemlich brutale Kannibalen sind.
Wie kann es sein, dass der Interpret Erik Silvester bei seinem Auftritt in der ZDF-Hitparade Mitte der 1970er Jahre mit halblangen Haaren und Koteletten solchen rassistischen Irrsinn singt, auf vermeintlich afrikanische Trommeln tanzt und das Publikum dazu im Rhythmus klatscht?
Die Trommel ist ganz charakteristisch für Afrika. Das ist etwas, was nicht nur in der Schlagermusik stattfindet, sondern sogar in der Musikethnologie. Der Musikwissenschaftler Kofi Agawu hat sich damit auseinandergesetzt und zeigt, wie wir in der Ethnomusikologie Afrika immer mit Rhythmus in Verbindung setzen. Wenn es um Rhythmus geht, dann gibt es immer afrikanische Menschen, die trommeln, afrikanische Menschen, die tanzen, die das Rhythmische in der Musik von Afrika betonen. Ich glaube, dass diese Zuschreibung, dass die afrikanische Musik nur Rhythmus ist, auf jeden Fall etwas Rassistisches an sich hat. Also ich würde schon behaupten, dass es eine Form von positiver Rassismus ist. Man schreibt jemandem eine Fähigkeit zu, wodurch die Vielfalt der afrikanischen Musik natürlich reduziert wird. Also viele musikalische Formen, die es auch in Afrika gibt, sind überhaupt nicht rhythmisch und die fallen alle weg, ne, mit so einer Behauptung, dass Afrika nur Rhythmus ist. Das andere ist, dass in vielen Köpfen immer noch sehr stark die Idee ist, dass der Rhythmus der Anfang der Musik war. Und das würde natürlich bedeuten, dass Afrika musikalisch ganz primitiv ist. Ich erinnere mich, dass ich in meiner Studienzeit noch Dozenten in der Universität hatte, die davon gesprochen haben, dass die Afrikaner bedingt melodiefähig wären.
Lektion 4. Trommelwirbel. Oder wer für wen zu tanzen hat.
Sowas muss man wegwischen, verstehst du? Den ganzen Quatsch mit Nachdenken.
Der Stern von Afrika ist ein deutscher Kriegsfilm. Der Regisseur Alfred Weidenmann hat ihn 1957 nach Episoden aus dem Leben des deutschen Jagdfliegers Hans-Joachim Marseille im Zweiten Weltkrieg inszeniert.
Kommt ihr heute Abend in die Höhlenbach? Da ist schwer was los.
Ja, wir kommen mit.
Der Filmheld fliegt Einsätze in Afrika, trifft sich mit anderen Soldaten in einer Bar wo sie einen schwarzen Mann auffordern.
Hey Matthias, wie wär's? Tanz doch mal.
Nein, Matthias, sag mal los.
Und diesem Matthias dann das Hemd ausziehen. Mit nacktem Oberkörper geht der auf die Bühne, klatscht in die Hände, stampft mit nackten Füßen und beginnt tatsächlich zu tanzen.
Guckt euch den an, der Junge ist großartig. Was der wohl kostet, den nehme ich sofort.
Das ist der Punkt. Also weiße Menschen, die von einem schwarzen Körper erwarten, dass er rhythmisch gut ist, ne, und dass dieser schwarze Körper auch Spaß bereitet.
Während die deutschen Soldaten in ihren Khaki-Uniformen in der ersten Reihe sitzen und rauchen, tanzt Matthias für sie. Sinnlich, ekstatisch.
Die weißen Menschen sind angezogen und der schwarze Körper ist halbnackt, worauf natürlich eine gewisse Primitivität suggeriert wird. Und auch dieses Mandat tanzt für uns zeigt ganz deutlich auch, dass es eine ganz klare Machtstruktur vorhanden ist, die erlaubt, dass weiße Menschen bestimmen, was schwarze Körper machen.
Matthias tanzt wie wild und lacht ein dröhnendes Lachen. Das Lachen kenne ich. Und ich verstehe erst jetzt, wer da sein berühmtes Lachen lacht. Roberto Blanco.
Lektion 5. Roberto Blanco oder wo der Spaß aufhört.
Viele haben geglaubt, dass ich diesen Namen ausgesucht habe. Das passt zu meinem Teint, passt, ist musikalisch.
Ich habe Roberto Blanco um ein Interview gebeten. Leider kam von seinem Management keine Rückmeldung. So muss ich mir ältere Interviews aus dem Archiv holen. Aber mit seiner Stimme ist er gleich ganz präsent.
Aber das ist Mädchenname meiner Mutter. Und sie ist Mercedes Blanco. Mein Vater Alfonso Cerqueira. Und wir bekommen den Namen vom Vater und Mutter. Und habe ich auch, ja, Mercedes Blanco. Und auf, in ihrer Geist und so hinter mir habe ich es auch genannt, werde ich Roberto Blanco. Das passt zu mir.
Roberto Blancos Eltern waren Kubaner. Er selbst ist in Tunesien geboren und im Libanon aufgewachsen. Hat in Beirut das Internat besucht und ist auch später viel rumgekommen.
Ägypten, Italien, Spanien und Deutschland. Ich kam hier nach Deutschland erstmal meine Eltern zu besuchen. Der war 54, die waren in Hamburg. Und dann das zweite Mal war so 56. Mein Vater war auch Künstler und der gastierte damals in Wiesbaden im Parkhotel. Und ich besuchte ihn, ich hatte Ferien.
Auf dem Flug von Madrid nach Frankfurt scherzt Roberto Blanco in mehreren Sprachen mit den Stewardessen, verbreitet Heiterkeit. Und er fällt auf.
Und in die Maschine sprach mich ein Herr, sein Name wäre Alfred Weidenmann, und der wäre Regisseur und der würde bald einen Film in Spanien drehen, Der Stern von Afrika. Er hätte eine Rolle für mich, ob ich das mache. Er sprach Französisch mit mir, weil ich konnte kein Deutsch. Und 2 Tage später bekam ich einen Brief von ihm. Dann bin ich zu der Agent von meinem Vater und er hat alles arrangiert. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen und gesagt, Papa, ich will nicht mehr studieren. Ich möchte jetzt ins Showbusiness. Und ich fange an mit einem Film. Ja, und dann bin ich nach Spanien, haben wir den Film gedreht.
Guckt euch den an, der Junge ist großartig. Was der wohl kostet, den nehme ich sofort.
Von Anfang an hat er genau das personifiziert, was man über Afrika und afrikastämmige Menschen denkt. Also jemand, der ganz viel Rhythmus hat, ganz viel Sympathie. Und so hat sich auch in vielen Filmen gezeigt, in denen er immer diese Rolle spielt, ist der Schwarze, der ganz viel Sympathie hat. Durch Musik glaube ich schon, dass er gerne diese Rolle spielt. Also ich bin hier der Spaßvogel, der ein bisschen Musik macht und alle tanzen. Ich würde sagen, im Prinzip ist ein Lateinamerikaner in den deutschsprachigen Raum, aber ist ein Pars pro Toto für schwarze Menschen.
Blanco spielte in mehr als 20 Filmen. Noch mehr Erfolg hat er als Sänger. Im August 1957 gewinnt er in Frankfurt den Schlager-Nachwuchswettbewerb. Er beginnt dem deutschen Publikum zu gefallen. Und das deutsche Publikum ihm.
Und dann fing an, Schallplattenvertrag und Fernsehvertrag und so. Ich liebte diese lang, aber ich war noch nicht da. Ungefähr ein paar Jahre später, 69, nach meinem Sieg im Schlagerfestival in Wiesbaden, 71 habe ich den deutschen Pass bekommen. dann fühle ich mich hier zu Hause und ich bin Europäer überhaupt.
La 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 la.
Das ist so ein bisschen bei Roberto Blanco, der ist wirklich sehr beliebt, also in der Schlagerszene. Ich habe das selber erlebt, also wie beliebt er ist. Und er ist tatsächlich auch ein sehr charismatischer Sänger und Entertainer.
Roberto Blanco ist schon mit Josephine Baker aufgetreten, hat alle lateinamerikanischen Rhythmen drauf, ebenso wie Gospel oder Blues. Vor allem liebt man ihn aber für seine Schlager. Seit 50 Jahren ist das jetzt schon so. Keine 5 Minuten ist er auf der Bühne, da wollen die Leute schon ein bisschen Spaß muss sein von ihm hören.
Man hat ein falsches Bild von ihm. Also man hat ihn nur als einen Schlagersänger und er ist natürlich viel mehr, ist ein Entertainer, aber auch so ein ganz guter Musiker. Ne? Und er macht schon sehr anspruchsvolle Sachen mit seiner Gruppe, ne? Und in Richtung lateinamerikanische Musik. Ne, und spielt natürlich ein bisschen mit diesen Erwartungen, aber er geht ganz häufig darüber hinaus und macht sein eigenes Ding.
Ich habe immer gesagt, ich bin ein Sänger, der auch Schlager singt. Man muss dann denken, dass das Wort Schlagersänger existiert nur in Deutschland, sonst man ist Sänger.
Hat Roberto Blanco, ein schwarzer Star in Deutschland, selbst nie Rassismus erfahren?
Was er genau darüber denkt, ne? Das würde mich natürlich interessieren. Also ich habe ihn mal einmal angesprochen und das war unmöglich.
Vielleicht hat Roberto Blanco einfach überwiegend gute Erfahrungen gemacht. Vielleicht ist er einfach dankbar für die Möglichkeiten, die sich ihm als Künstler boten. 17 Millionen Menschen vor den Fernseher zu holen.
Ich habe Fernsehen gemacht damals mit Peter Frankenfeld. Das waren Straßenfege. Da war alle auf der Straße leer. Alle klebten, wo Fernsehen war. Und an diesem Samstag, wenn ich bin aufgetreten, ich war der einzige Farbige. Und am nächsten Tag, wo wir waren am Flughafen, oder wo war der, alle, guck mal, der Roberto, sie waren gestern im Fernsehen, und alle waren neben mir. Und plötzlich sagt Toriani einmal zu mir, Roberto, ich glaube, ich habe die falsche Farbe.
Blanco hat einmal gesagt, seine Hautfarbe sei seine beste PR gewesen.
Es geht noch weißer, das neue Blanco 73. Hauptwaschgang 150 Grad.
In einem Fernsehsketch aus den 1970er Jahren dreht sich Blancos Gesicht mit weit aufgerissenen Augen in der Trommel einer Waschmaschine im Kreis. Erst langsam und dann immer schneller, im Schleudergang. Hinterher ist sein Gesicht weiß gewaschen. Ein Bild, das ich sozusagen als Kind mit der Muttermilch aufgesogen habe.
Hinein mit Blanco in die Maschine.
Aua!
Und waschen. Mit Blanco 73 wird alles herrlich weiß.
Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. So gut wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Ein bisschen Spaß muss sein, dann kommt das Glück von ganz allein. Drum singen wir Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Spaß muss sein. Hey!
In einem der deutschen Wohnzimmer, durch die Weißer Riese-Werbungen oder Peter Frankenfeld-Shows flimmerten, saß auch ein schwarzes Mädchen vor dem Fernseher, Katharina Oguntoye, die mir erzählt, dass zu Kolonialzeiten Waschmittel oft mit schwarzen Menschen beworben wurden, weil die angeblich schmutzig sind. Auch Roberto Blanco hat Werbung für Waschmittel gemacht, Ende der 1990er, für Visier.
Roberto Blanco für mich eigentlich, also da bin ich nicht so kritisch wie andere vielleicht, weil das wärmt immer noch mein Herz, weil der war einfach einer der wenigen und er war erfolgreich. Ja? Ich habe meinen Onkel aus Afrika gesehen, der fast in Tränen ausgebrochen, wenn er den gesehen hat, weil er den so toll fand. Ja? Ich meine, ich fand jetzt die Musik nicht so toll, aber ich fand einfach die Lebensleistung spannend. Das war für mich als schwarzes Kind schon auch was wert, ja, zu sehen, dass er das ganz gut hinkriegt.
Lektion 6. Weltausstellung Völkerschau.
Seit 20 Jahren erforscht Katharina Oguntoye die Geschichte der afrikanischen Diaspora. Wie zur Zeit der deutschen Kolonien schwarze Menschen ins Kaiserreich migrierten, als Darsteller angeworben, um sich bei der großen Berliner Gewerbeausstellung von 1896 von Millionen Schaulustigen anstarren zu lassen. Es war eine Publikumssensation, das Triggerwarnung Negerdorf, in dem erwachsene Menschen in Baströckchen ihr vorgeblich kulturloses Leben als Wilde präsentierten.
Völkerschauen, Menschenschauen waren schon auch ein ganz wichtiger Teil des Kulturlebens, ja. Die haben irgendwas vorgeführt, also irgendwas, was sozusagen dem Klischee entsprach. Wer hat denn wirklich in Afrika Baströckchen getragen?
Doch die Frauen und Männer aus Afrika schauen auch zurück. Der Kameruner Kwelle Ndumbe soll sich sogar ein Opernglas besorgt haben, um seinerseits die weißen Berliner und Berlinerinnen mit hochgezogenen Augenbrauen zu inspizieren. Die Völkerschauen waren ein bedeutendes Ereignis in der Entwicklung der afrikanischen Diaspora. Nicht wenige dieser Landsleute haben geheiratet und sind in Deutschland geblieben.
Martin de Bobe, der hat hier 30 Jahre gelebt, hat auf eigene Initiative hin erstmal den Schaffner erster Klasse gemacht und dann den Zugführer und ist hier in Friedrichshain auf der Linie 1 gefahren und war auch in der politischen Bewegung aktiv.
Katharina Oguntoya hat die Geschichte von Martin de Bobe recherchiert. Wie er in Kamerun geboren wird, wie er sich im Alter von 20 Jahren nach Berlin aufmacht, um an der Kolonialausstellung im Treptower Park teilzunehmen, dass er für Mediziner der Charité als Forschungsobjekt herhält, sich später aber zum Lokführer hocharbeiten kann. De Bobe engagiert sich bei den Sozialdemokraten und verfasst 1919 eine Petition, in der er für seine Landsleute Gleichberechtigung und faire Löhne verlangt. Weshalb viele People of Color Martin de Bobe heute als Vorbild und Inspirationsquelle sehen.
Ich glaube schon, dass viele von den Menschen, die sich da früh an einer Völkerschau beteiligt haben, sehr wahrscheinlich reflektiert haben, was sie da machen und trotzdem sich dafür entschieden haben, das zu machen, weil sie natürlich auch einen Gewinn gesehen haben. Natürlich, das soll nicht verharmlosen, dass Menschen unterdrückt werden. Das ist natürlich so gewesen. Aber ich glaube schon, dass viele damit auch spielen konnten.
Lektion 7. Billy Mo oder vom möglichen Vorteil einer Verkleidung.
Bis Enterprise gab es ja keine interkulturellen Figuren. Und da war eben dieser eine, der hieß Mo. Der hat Jazz gesungen, mein Tiroler Hut oder so. Der war auch so ein hochgradiger Musiker und hat dann eben auch den Schlager mit bedient.
Ich kauf mir lieber einen Tiroler Hut, der steht mir so gut, der steht mir so gut. Dann mag ich Sonntagabend Blasmusik, immer nur dasselbe Stück.
Billy Mo, auch eine illustre Figur der deutschen Unterhaltungsindustrie, die aber ganz anders funktioniert als Roberto Blanco. Während der seinem deutschen Publikum in schwarzem Smoking und mit dem Feuer lateinamerikanischer Rhythmen einheizt, kleidet sich Billy Mo in deutsche Heimattracht, als wäre die Welt ein ewiges Oktoberfest.
Also das ist nicht der schwarze Körper, der die Wildheit verkörpert, sondern eher ein schwarzer Körper, der gesämt, domestiziert wird, ne? Und der sich in eine deutsche Tradition einschreibt und einen Tiroler Hut und so Lederhosen trägt, ne, und wodurch natürlich sich ungefährlich macht. Ne.
Der Schlagerethnologe Julio Mendiville liest Billy Mo eher als ambivalentes, ja subversives Zeichen. Hält er den Deutschen nicht den Spiegel vor? Warum ist das eigentlich so undenkbar, ein Schwarzer mit Tiroler Hut? Und schließlich, gab der Erfolg Mo nicht recht?
Ich würde sagen, dass so ein schwarzer Körper sozusagen sich verdeutscht, ne, für die deutsche Community, ist was zwiespaltig. Ne? Weil auf einer Seite, ja, ist es in gewisser Weise eine Unterwerfung. Man übernimmt eine subalterne Rolle. Auf der anderen Seite denke ich, dass es auch eine gute Strategie ist, einfach sich präsent zu machen. Man spricht in der Ethnologie von einem strategischen Essentialismus und ich würde das genauso sehen. Wenn ich merke, zum Beispiel ich als Peruaner merke, dass ich einen Vorteil davon habe, dass die Leute denken, dass ich die Panflöte spiele, dann würde ich die Panflöten rausnehmen und spielen, ne, damit ich mein Ziel auch erreiche. Und deswegen denke ich, ist es auf einer Seite natürlich eine Anpassung, auf der anderen Seite hat auch ein bisschen vom Widerstand.
Besatzungskinder wurden sie gerufen. Die Kinder, die nach der Besetzung des Rheinlands nach dem Ersten Weltkrieg durch französische Kolonialtruppen geboren wurden. Und Besatzungskinder hat man auch jene Kinder wieder genannt, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Verbindung amerikanischer GIs und sogenannter deutscher Fräuleins kamen.
Na, was willst denn du?
Ich will der Großmutter Rose zum Geburtstag gratulieren.
Na, willkommen, du kleiner Gast. Wie heißt du denn?
Toxi.
Toxi, das ist aber ein komischer Name. Jetzt pass mal auf. Jetzt gehst du da in das Zimmer hinein, ja? Dann gibst du der Großmama deinen Blumenstrauß. Komm, ich zeig sie dir.
Was ist denn das?
Ein Schokoladenmädchen.
Die Forschung geht von 5000 solcher Kinder aus, in der noch jungen Bundesrepublik auch Brown Babies genannt. Als sie Anfang der 1950er Jahre groß werden, ist der Rassismus der Nazi-Zeit noch in Full Swing.
Was soll ich dir sagen? Was soll ich dir geben? Ich habe ein kleines, schönes Leben. Ich habe ein Herzchen, das fühlt und spricht. Nimm diese Blumen, mehr habe ich nicht.
Dankeschön, das hast du aber schön gesagt.
Das Kind spricht ja Süddeutsch.
Natürlich.
Wieso natürlich?
Da gibt's viele. Viele solche Kinder.
Lektion 8. Rassismus der Verniedlichung.
Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere, nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind. Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso, doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie.
Anfang der 1950er Jahre tourt eine junge schwarze Frau an der Seite von Peter Alexander durch Deutschland.
Also der Anfang war schon ganz interessant für mich und auch eigentlich schön, denn ich hatte lustigerweise sofort Erfolg. Naja, wenn man jung ist, empfindet man das einfach gut. Aber wenn man den Text sich überlegt, die süßen Früchte, das hat irgendwas.
Marie Neja ist schon Anfang 20, aber man macht aus ihr einen Kinderstar. Klein wie sie ist, drücken ihr die Produzenten auch noch einen Teddybär in die Hand, um ihre Niedlichkeit zu betonen.
Leila Negra, sie hatte ganz früh mit Peter Alexander was aufgenommen. Ne? Das war auch natürlich so eine ganz klare, würde man heute sagen, kolonialistische Konstellation. Also der weiße Mann ist der Erwachsene und der schwarze Körper ist ein minderjähriges Mädchen. Ne? Und Exotismus ist ganz präsent in diesem Stück.
Marie Neja tourt unter dem Künstlernamen Leila Negra. Der trägt den schwarzen Körper schon in sich. In ihren Hits muss sie immer wieder diese Rolle spielen. Selbst zu 10 kleine N findet sich eine Variation. Darin werden alle Klischees bedient. Von Trommeln bis zur schwarzen Farbe, die man abwaschen muss. Vorsicht, Triggerwarnung. Wir spielen eines dieser Lieder aus dem Giftschrank der Populärkultur jetzt an.
12 kleine Negerlein, die kauften weiße Seife ein. Hey, 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 hi, und sprangen in den See. 12 kleine Negerlein, die rieben sich mit Seife ein. Hey, 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 hi, das tat den Augen weh. Sie schrubbten sich, oh je, mini, und sangen trotzdem froh. Jetzt werden wir so weiß wie Schnee vom Kopf bis zum Oho.
Also ich habe lange gekämpft. Ich fand das Wort Negerlein auch nicht schön. Im Grunde genommen hat man mich ja damals beschimpft als Nigger. Das war natürlich viel schlimmer. Und Negerlein war dann schon fast wieder eine Koseform. Ich habe mir gedacht, wenn jemand sagte, oh Gott, was für ein süßes Negerlein, dann haben die Leute das ja eigentlich nicht so schlecht gemeint. Und sie kannten es ja auch nicht anders.
Schon Ende der 1950er Jahre beendet die Schlagersängerin ihre Karriere und arbeitet fortan als Krankenschwester. Aus Leila Negra wird wieder Marie Neja.
Zum Teil war es auch sehr unangenehm, als ich gerade im ersten Lehrjahr war, kam ich eines Tages in die Patientenzimmer und da denke ich, ich gucke nicht richtig. Ein Riesenartikel, Leila Negra singt nicht mehr. Patienten haben alle gesagt, ja, wie können Sie denn jetzt Krankenschwester werden? Das passt doch gar nicht. Ich sage, das passt schon.
Sie musste sozusagen bis Mitte 30 was Kindliches darstellen. Sie ist ja auch relativ klein. Und dann haben die sie total auf so eine Kinderrolle festgelegt. Und irgendwann hat sie gesagt, nee, also ich kann wirklich nicht mehr jetzt ein Kind darstellen.
Heute lebt Marie Neja als Rentnerin in Hamburg. im Stadtteil St. Pauli, wo sie schon als Kind bei ihrer Großmutter lebte, in der Nazi-Zeit. Interviews gibt sie nicht mehr. So muss ich auch ihre Aussagen aus dem Archiv holen.
Als ich ungefähr 4 Jahre alt war, da habe ich eigentlich auch zum ersten Mal richtig gemerkt, dass die Leute mich ja ganz anders sehen. Und dann hörte ich auch eine Mutter, die kam gerade mit ihrer Tochter vorbei, die sagte dann, guck dir mal dieses schmutzige Mädchen an. Wenn du dich nicht wäschst, wirst du irgendwann genauso aussehen. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich wieder nach oben geflitzt bin zu meiner Großmutter und sag, Omi, du musst mich sofort waschen. Die Leute sagen, ich bin schmutzig.
Marie Neher hat als Kind genau die rassistische Diskriminierung ihrer Hautfarbe wegen erlebt, die sie im Schlager von den 12 kleinen N besingt.
Dann habe ich mich also vorm Spiegel gestellt und habe tatsächlich festgestellt, ja, du siehst ja tatsächlich ganz anders aus.
Lektion 9 vom Blackfacing und Whitewashing.
Ähnlich wie Roberto Blanco hat auch Marie Neher gleichzeitig als Sängerin und im Film Karriere gemacht. Josef Goebbels, Propagandaminister des NS-Staats, war ein großer Freund dieses Massenmediums. Die Filmindustrie läuft in der NS-Zeit auf Hochtouren. Nach den Bestimmungen der Reichskulturkammer darf kein Schwarzer eine herausragende Rolle spielen und vor allem unter keinen Umständen an einer Liebesszene beteiligt sein. Aber die Nazis lieben heldische Filmepen aus der Kolonialzeit. So sucht die UFA ständig schwarze Darsteller und Darstellerinnen, die das sogenannte Buschvolk spielen.
Herr Quack! Eingeborene! Drüben am Busch!
Ja, sind doch ganz harmlose Leute.
Harmlos? Haben Sie eine Ahnung?
Doch. Mal sehen.
Wir bekamen plötzlich von einer Bekannten, die auch also Mischling war, die sagte, ich möchte gerne Bilder von der Marie mitnehmen, ja, denn sie könnte dann eventuell auch in den Film mitspielen. Und Oma war eigentlich am Anfang nicht so sehr dafür und hat auch ganz zögernd Bilder rausgerückt. Aber dann kam auch nach ganz kurzer Zeit, bekamen wir schon Bescheid, dass ich für eine Statistenrolle also einbestellt wurde. Aus Berlin kamen mehrere Kinder und auch teilweise aus München. Und eben auch sehr viele Erwachsene. Ich habe das gar nicht gewusst, dass es so viele schwarze Leute in diesem Land gibt. Aber da habe ich das nun zum ersten Mal gesehen. Und ich muss auch sagen, das war schon sehr schön. Wir haben ja teilweise in Königs Wusterhausen in Baracken gelebt. Und abends haben diese Schwarzen alle so traumhaft gesungen. Also das, so konnte ich nie singen.
Da gab es auch einige Filme wie Quacks in Afrika, glaube ich, mit Heinz Rühmann.
Hallo, hallo. Kommt doch mal rüber! Gott zum Gruße, meine Herren! Was führt Sie zu mir? Sie mal Frauen, der Ogata Owaka in einer Loba! Aha, das ist recht. Ja, das höre ich. Ich habe kein Wort verstanden. Was hat er gesagt?
Sie verehren Sie als einen weißen Gott, der von der Sonne heruntergefahren ist.
Ah, Wacker. Passen Sie auf, dann sagen Sie denen mal, die sollen was zu essen bringen, ja? Die junge Antilope und so einen netten Tapir. Und dann halt fahren Sie mal, wie das mit einer kleinen Hütte wäre. Wir sind doch keine Affen, dass wir hier auf den Bäumen schlafen.
Alles klar. Auf der einen Seite der weiße Gott. Auf der anderen Seite die Affen. Quacks in Afrika von 1944 ist eine Fortsetzung des populären Quacks der Bruchpilot von 1941. Marie Neher spielt an der Seite von Heinz Rühmann, ein begeisterter Flieger, der die Kunstflugeinlagen selbst übernimmt.
Rühmann habe ich als sehr respektvollen Menschen kennengelernt, der uns Kinder auch sehr ernst nahm. Wir hatten zufälligerweise eine kleine Rolle, in dem wir irgendwo gesehen haben, dass ein Flugzeug ankommt. Dann hat er gesagt, passt mal auf, ihr müsst neugierig sein, ihr müsst erstaunt sein und müsst aber auch eine gewisse Angst. Und das alles müsst ihr mir jetzt ausdrücken. Wir waren kleine Afrika-Kinder, die auf einer Sanddüne saßen und entgeistert das Flugzeug da ankommen gesehen haben. Ich muss ehrlich sagen, ich fühlte mich als Filmstar. Ich habe erst später festgestellt, was das überhaupt zu bedeuten hatte.
Julio Mendiville nannte die süße kleine Laila Negra an der Seite von Peter Alexander eine koloniale Konstellation. Mit Heinz Rühmann ist es noch extremer. Ich frage mich, ob das nicht eine Form des Missbrauchs ist und erinnere mich, dass diese Quacksfilme in meiner Kindheit Anfang der 1970er Jahre im Fernsehen liefen, dass mein Vater diesen Heinz Rühmann sogar sehr mochte.
Jetzt kommt auf einmal der ganze Stand.
Na ja. Die Brüder, die kenne ich doch. Die habe ich schon mal in Berliner Zoo gesehen.
Ihnen werden die Witze schon vergehen.
Willkommen, willkommen, ihr Trottel. Wo sind die Gastgeschenke?
Die Muster wiederholen sich. Wie in dem Schlager, wenn die Trommel ruft, durfte natürlich auch bei Quacks die Liebesgeschichte zwischen dem weißen Abenteurer und der schwarzen Naturschönheit nicht fehlen.
Das Mädchen heißt Banani.
Oh, wie sinnig.
Sie wollen sie heiraten, das ist ein Geschenk für Sie.
Nee, nicht in die Tüte, ich habe gerade an Ihnen genug.
Sie müssen, sonst bringen Sie sie um.
Und auch in Quacks in Afrika ruft die Trommel. Wie in dem wilden Tanz Roberto Blancos in dem Film Stern über Afrika ist auch hier am Abend Ekstase angesagt.
Und heute Abend geht's los, da wird auf die Pauke gehauen. Können Sie das auch? Sie?
Benehmen Sie
sich. Bitte sehr. Kann auch nicht so schwer sein, so ein bisschen mit dem Bauch zu wackeln, nicht? Was, junge Frau? Also los, komm, rein in die Manege. Los.
Marie Neja spielt außerdem in Münchhausen, dem aufwendigsten Film der gesamten NS-Zeit. Dafür werden schwarze Menschen aus ganz Deutschland zusammengezogen, um die riesige Halle eines Sultans mit Dienern zu bevölkern. Den Münchhausen spielt Hans Albers. Marie Neja kannte ihn schon von einer früheren Produktion. Da hatte sie selbst einmal Angst vor einem schwarzen Mann.
Hans Albers habe ich zum ersten Mal schon als Fünfjährige kennengelernt. Da habe ich im Operettenhaus eine ganz kurze Rolle als kleine Prinzessin. Es war ein total schwarzer Mann, der war so schwarz, dass ich also Schreikrämpfe bekommen habe. Und dann kam zufälligerweise Hans Albers und er sah das nicht, gesagt, das geht ja auch nicht, deren ist zwar dunkel, aber das ist ja total verkehrt geschminkt, der muss heller geschminkt werden.
Man war am Set mit berühmten Leuten und so weiter. Die wurden dann am nächsten Tag in der Schule angesprochen, wenn die Filme rauskamen. Habe ich dich gesehen in dem Film und so weiter. Das war sozusagen die eine Seite. Die andere Seite war natürlich, dass sie extreme Stereotypen dargestellt haben. Sie waren so eine Art Dekoration, Beiwerk. Und damit war das nämlich auch eine sehr diskriminierende Situation.
Wir waren einfach Pagen mit diesen Palmwedeln. Meine Funktion war einfach nur, der jungen Frau, die da vor mir lag, der frische Luft zuzufächeln.
Lektion 10. Wut.
Einer der Darsteller, der ebenfalls für den Münchhausen-Film engagiert wurde, war der Schauspieler Theodor Michael. Genau einmal wird er in Großaufnahme gezeigt.
Die Baströckchenzeit. Ein Schwarzer hat eigentlich mit dem Bastrock rumzulaufen.
Der Dunkelbumba aus Kalumba tanzt nur Rumba. Die große Mode in Kalumba ist jetzt Rumba. Sogar der rohe Bürgermeister von Kalumba tanzt jetzt leidenschaftlich Rumba, 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 Rumba.
In seinen Lebenserinnerungen Deutsch sein und Schwarz dazu beschreibt Theodor Michael, wie er, 1925 in Berlin zur Welt gekommen, seinen Vater schon als Kind ins Studio begleitet. Der Vater stammt aus Kamerun. Bürgerliche Berufe sind ihm verschlossen. So arbeitet er als Komparse beim Stummfilm. Und auch Theodor steht von Kindesbeinen an vor der Kamera, wenn auch mit Unwohlsein.
In dem Sinne, als ich nie eine durchaus positive Rolle gespielt hätte, sondern einfach nur Dekoration. Man brauchte die Exoten und hat sie gebraucht. Und heute weiß man, dass man missbraucht wurde.
Außerdem ist Theodor Michael mit der Völkerschau des Marokkaners Mohammed Ben Ahmed auf Rummelplätzen in ganz Deutschland unterwegs. Er liebt die Zirkusatmosphäre, hasst aber die Rolle, die er hier spielt. Salto Mortale im bunten Fantasiekostüm. Der Ausdruck, mit dem er auf einem Foto aus jener Zeit in die Kamera schaut, ist Wut.
Im Zweiten Weltkrieg, zum Beginn des Nazi-Regimes, wurden ihnen die Pässe abgenommen. Also vorher hatten sie Pässe, die sie zu Deutschland zugehörig erklärten. Angehöriger des Schutzgebietes Togos, dann Angehöriger des ehemaligen Schutzgebietes Togo. Und dann in der Nazizeit wurden diese Pässe dann ganz entfernt und sie durch Fremdenpässe ersetzt. Was dann bedeutete, es war schwer zu reisen und sie haben eben auch ganz schwer Arbeit bekommen. Und dadurch waren sie noch mal mehr auf diese Art von Beschäftigung im Film angewiesen.
In der NS-Zeit geht Theodor Michael wie viele andere schwarze Deutsche zur Vermittlungsstelle der Fachschaft Komparsen in der Berliner Grohlmannstraße.
Film war eben auch ein wichtiger Teil des Lebens der Afrikaner hier, weil die Statistengehalt 100 Reichsmark war. Das heißt, also es waren mindestens 3 bis 4 Monatsgehälter.
1941 wirkt Theodor Michael in dem nationalsozialistischen Propagandafilm Karl Peters mit, über den Gründer der Kolonie Deutsch-Ostafrika. Während Marie Neja Angst hatte vor dem Mann, der zu schwarz geschminkt war, ist Theodor Michael dem Regisseur Herbert Selpin nicht dunkel genug. So wird er nachgeschminkt.
Er hat ja dann auch Karriere gemacht, hat sehr gute Rollen gespielt, im Theater auch. Im Film haben sie ihm das dann nicht zugestanden.
Später spielt Theodor Michael in Fernsehstücken oder auf dem Theater. Aber die Zeit ist noch nicht reif für einen schwarzen Ferdinand oder Leonce. Selbst für den Othello schminkt man in Deutschland lieber weiße Menschen schwarz. Und überall, wo Michael vorspricht, fragt man ihn, ob er singen und tanzen kann.
Des Bewusstwerdungsprozesses letzter Teil. Ergebnissicherung.
In der NS-Zeit wurden schwarze Menschen zwangssterilisiert und in KZs interniert. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich der Rassismus weiter in den Köpfen gehalten.
Es wurde nicht mehr Neger hinterhergerufen. Aber ein gewisses Misstrauen war immer noch bei vielen Leuten. Das hat sich auch bis heute nicht geändert.
Meine Oma, früher im Bund Deutscher Mädel, hatte was dagegen, dass meine Mutter einen griechischen Gastarbeiter heiratet. Als ich mal von meiner Mutter wissen wollte, wie sie es geschafft hat, sich dagegen durchzusetzen, meinte sie ganz cool zu mir, ich hätte sogar einen Schwarzen genommen. Oh, meine Mama. Vorsicht, Triggerwarnung.
Oh, mein Liebchen, mein kleines Negerbübchen, dein Vater schafft im Baumwollfeld, er plagt sich für die Welt. So lulala und lulala und lein.
Heute weiß jedes Kind, dass ein Rassist böse ist. Kaum jemand würde sich selbst als Rassisten bezeichnen. Aber die Lektionen lehren mich. Nicht nur Nazis waren und Neonazis sind Rassisten. Wir haben alle unbewusst rassistische Tendenzen. Noch immer erscheint uns Afrika als dunkler Kontinent. Von Seuchen heimgesucht, von Stammeskriegen und Hunger.
Toxi,
ja bitte.
Hast du Hunger?
Hunger hätte ich schon.
Noch immer rufen Fußball-Hooligans angesichts schwarzer Fußballer Uga Uga. Noch immer werden schwarze Menschen in Deutschland reflexartig nach ihren Wurzeln gefragt, als könne ein schwarzer Mensch nicht Deutscher oder Deutsche sein. Und noch immer werden sie auf ihr Rhythmusgefühl festgelegt.
Die Geschichte vom Baströckchen. Alltagsrassismus in der Populärkultur. Ein Feature von Manuel Gogos. Ton und Technik Gerd Nesken. Regie und Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk 2022.